Ik vond Bürger, was schwierig ist, in einem Umfeld, wo du in einem Zwangssparkorsett bist. Aber der Trend sehen wir natürlich auch, dass die Leute doch in der Tendenz ein bisschen mehr Kapital nehmen als früher.
Und da strahlt das seine Freude.
Aber das ist der falsche Ansatz. Natürlich. Er sollte nicht Freude haben, wenn wir keine alternative Anlage hat, sondern er sollte Freude haben, wenn man keine alternative Anlage hat, die den Mehrwert nicht bringt. Ja, das ist wirklich schade. Das passt nicht ins Schweizer Vorsorgesystem.
Wirst du Kapital nehmen oder Rente?
Willkommen zum Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Da bekommst du klare Antworten, unabhängige Einblicke und konkrete Tipps rund um deine berufliche Vorsorge. Die Folge wird präsentiert von pensionskasse.com, einem umfassendsten Vergleichsportal der Schweiz mit über 130 Pensionskassen und 50'000 Datensätzen. Nutzer sparen bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter und profitieren von mehr Renten bei weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Und da ist dein Host, der Florian Bodemann.
Herzlich willkommen beim neuen Podcast «Zweite Meinung zur zweiten Säule». Heute freut mich ganz speziell einen sehr bekannten Gast, zumindest für alle auf LinkedIn, Mia Mendes, Leiterin von der PwC Pensionskasse. Mia, herzlichen Dank, bist du da. Und zuerst mal die Frage, was ist deine Meinung zur zweiten Säule?
Persönlich finde ich, die zweite Säule ist extrem wichtig für uns alle. Ich finde es sehr schade, dass sich die wenigsten Leute so wenig damit beschäftigen, weil auch ich habe mein grösstes Vermögen in meiner zweiten Säule und dessen sind sich leider die wenigsten Leute bewusst.
Und was würde man jetzt da machen, damit das Bewusstsein verbessert wird?
Zum Beispiel Podcasts mit dir.
Also genau, ja. Danke vielmals, ja, dem Ball. Und natürlich auch all deine Beiträge, die du bringst auf LinkedIn. Also wenn ihr mich am Ende noch nicht kennt, folgen wir unbedingt auf LinkedIn, weil dort ist wirklich sehr viel wertvoller. Thematisch Inhalt zum Thema Pensionskasse laufend aktuell. Genau. Bekannt wurde haben wir auch, oder ist die Diskussion rund um die Umverteilung, die man eigentlich hat in den Pensionskassen, oder? Wo du sagst, und ich sage, es gibt eine mega grosse Chance, wenn man heute eine Pensionskasse wählt, wo das Kapital, also passive von den Rentner extrem konservativ berechnet wird. Und in Zukunft, das sehen wir jetzt in den Verzinsungen, oder die Pensionskassen Sulzer oder auch Rheinmetall etc. sind alle, die 13-15% verzinst haben. Die haben einen sehr tiefen technischen Zins und durch das haben vor allem die Aktiven profitiert von dieser guten Performance und natürlich fast wie ein Hebel wirkt. Und du hast dann gefunden, hey, das ist eigentlich nicht ganz fair, da profitieren jetzt nur die Aktiven. Und ich sage, ja gut, in der Vergangenheit haben die Aktiven immer für die Rentner müssen schauen. Jetzt ist es natürlich ein spannender Punkt, um zu diskutieren.
Absolut, da gebe ich dir recht. Es sollte weder Umverteilung in die eine noch in die andere Richtung geben. Das haben wir bei PwC versucht mit unserem Bonusmodell, wo wir das letzte Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert haben. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt. Dort haben wir jetzt mittlerweile 3 Sparten. Die eine braucht 4% Performance, die andere 3% und die letzte 1,5%. Und so kommt jeder Rentner kommt entsprechend dem, was wir mit seinem Geld verdienen, kommt er auch einen Anteil zurück über in Form von einem Bonus. Und die Aktiven kommen logischerweise einfach eine höhere Verzinsung über. Aber wir nehmen nichts einem Rentner weg und tun's umverteilen zu den Aktiven. Das haben wir immer versucht zu vermeiden. Darum haben wir seit Jahren versicherungstechnisch korrekte Umwandlungssätze.
Gut, ja. Okay, früher war es natürlich umgekehrt. Man hat ja vielleicht zum Teil einen technischen Zins von 4,5% gehabt, hat den laufend gesenkt und durch das ist natürlich nachher ein massiv Geld umverteilt worden oder nicht verzinst worden bei den Aktiven, wo nachher halt, das Kapital der Rentner verstärkt hat. Jetzt kann man wirklich sagen, sehr viele Pensionskassen haben sehr gut gerechnet oder sind sie eher auf der konservativen Seite mit technischen Zinsen eben von 0,5 bis 1,75, was die Empfehlung ist. All das, würde ich sagen, ist sehr solid. Insbesondere, wenn man dann noch gesehen hat, in den neuen technischen Grundlagen, dass vor allem Generationentafeln eigentlich auch noch eher mit einer sehr höheren Lebenserwartung gerechnet haben, als jetzt wahrscheinlich neu ist.
Aber sogar,
die nimmt ja immer noch zu. Sie nimmt immer noch zu, aber ja. Die Generationentafel hat man ja gesehen, dass sie nicht so stark zugenommen hat, wie man erwartet hat. Also ja. Eigentlich mit der Generationentafel hat man dann gewisse eher Reserven gehabt im Grunde genommen. Also das heisst quasi technisch Zins plus Generationentafel, die ja eigentlich doch noch dazu führen, dass man sehr, sehr gut gerechnet Kapitalien hat, die dann zum Teil auch jetzt in der Verzinsung natürlich gesehen, von der Aktiven zu gut gekommen ist. Und jetzt ist natürlich dein Standpunkt, ich sage immer, wenn man bei uns einen Kunden kommt, ist er, schaut, wichtiger als die Anlagestruktur ist, wie ist die Struktur der Pensionskasse insgesamt, wie sind die ganzen Passiven gerechnet, weil wenn jede Simulation, die man durchführt, kommt man es fast nicht raus über mit einer sehr, mit, aufgrund von der Anlagestruktur. Weil die Struktur oder respektive die Umverteilung der Rentner zu den Aktiven in diesen Fällen oder von den Aktiven zu den Rentnern kann man praktisch nicht rausholen durch Anlagen. Und du sagst natürlich, das ist unfair. Ich sage ja oft, aufgrund von der Vergangenheit kann man auch sagen, durchaus hat man früher immer die umgekehrte Tendenz gehabt, jetzt sind vielleicht auch mal die Aktiven dran.
Ja, nur nützt. Ja, in der Theorie, wenn man so einen Bestand hat, der sich nie verändert. Aber gerade in unserer Pensionskasse ist das absolut nicht so. Also wir haben einen wahnsinnigen Turnover. Also ja. Da müssen wir das Geld richtig...
Genug schnell verteilen.
Richtig, genau. Und das andere ist, ich meine, es ist die Aufgabe vom Stiftungsrat, dass er schaut, dass die Mittel fair verteilt werden. Und da gibt es Pensionskassen, die Kohortenmodelle erfunden haben, die schön schauen, wer ist mit welchem technischen Zins gegangen hat, also wie viel Zins aufbraucht von den Erträgen, die man jetzt erwirtschaftet. Und die kommen dann entsprechend weniger über, je höher der Zins war, den man hat finanzieren für sie.
Mhm.
Und das finde ich an sich eine richtige Variante.
Das stimmt, ja. Man kann schon sagen, die vor 5-6 Jahren in die Pension gegangen sind, mit einem tiefen Umwandlungssatz und die Rendite noch nicht mitgenommen haben.
Ja.
Die haben schon eher einen schlechten Deal gemacht. Man sieht es auch dadurch, dass jetzt viel mehr Leute immer das Kapital nehmen, wahrscheinlich haben das Gefühl haben, okay, beim jetzigen Umwandlungssatz schafft man die Rendite noch was selber. Aber hier gebe ich natürlich auch zusätzlich, wenn es gut läuft, dann Leute jeweils einen Bonus, nicht eine Rentenerhöhung, so wie ich es verstanden habe, sondern einmalige. In diesen Jahren, wo es gut läuft, einen Bonus.
Wir geben immer einen Bonus für 3 Jahre.
Ja.
Und das entsprechend zurückgestellt. Und nach 3 Jahren schauen wir wieder, wie sich es entwickelt hat. Und die 3 Jahre haben wir eigentlich bestimmt, wie wir unsere Pensionskasse noch nie 3 Jahre hintereinander negative Rendite gehabt. Finger crossed, dass das so bleibt.
Mhm.
Also es hat immer wieder irgendwie einen Rebound gegeben. Und ich glaube, das ist im Moment auch ein bisschen in den Leuten im Kopf. Es gibt vielleicht mal eine Krise, aber die ist so schnell wieder vorbei, wie die im 22, das merkt man auch kaum. Aber dass es auch etwas könnte geben, wie bei der Dotcom-Krise, wo man wirklich ein paar Jahre negativ war hintereinander, wenn man rein in Aktien investiert war, das vergessen.
Viele, ja. Oder andere Märkte wie Japan, was fast 30 Jahre gebraucht hat, bis man die Höhe wieder erreicht hat. Also das ist dann doch auch. Unterschätzt man natürlich auch, was man erlebt hat.
Und bei der Rente hast du lebenslänglich die Sicherheit, dass jeden Monat zumindest nominal der gleiche Betrag wieder reinkommt.
Ja.
Und egal, ob du 90 oder 100 wirst. Das kommt einfach.
Wie hoch ist bei euch jetzt der Umwandlungssatz mit dem Zusatzmodell? Oder was ist noch ein angestrebter Umwandlungssatz, den ihr dann hättet?
Es ist so ausgestaltet, dass unser Umwandlungssatz bei 65 plus, das erkläre ich dann nachher, etwa bei 4% liegt. Dann kommen 12% Bonus dazu, die nicht garantiert sind. Und im Moment sind wir bei den letzten Sparten bei 44% Bonus. Das hieft dann das Ganze auf etwa 5,5% Umwandlungssatz. Wovon aber eben 1,5% nicht garantiert ist.
Gut, okay. Ja, das ist ja doch noch sehr ein grosser Anteil, den man dann quasi nicht damit rechnen kann in dem Sinn.
Ja, aber wir verteilen die Mittel, die wir erwirtschaftet haben, relativ schnell an die Rentner. Und zwar in einer Form von einem monatlichen Zustupf, damit sie auch etwas davon haben. Es nützt ihnen nichts, wenn wir das jetzt über ganz lang verteilen und am Ende sind sie gestorben, wenn wir, und wir haben immer noch viel Geld für sie. Darum verteilen wir es jetzt. Und der jüngere Rentner braucht in der Regel auch mehr Geld als der alte Rentner.
Genau. Und wie kommt das an? Nimmt also, ist bei euch die Struktur eher so, dass die Leute jetzt eher das Kapital, eher die Rente nehmen, oder tut es dann lieber einen fixen Umwandlungssatz gehabt, der ein bisschen höher ist?
Also wir haben das seit 20 Jahren, das Bonusmodell. Ja. Das haben wir nicht erst seit gestern.
Ja.
Aber den Trend sehen wir natürlich auch, dass die Leute doch in der Tendenz ein bisschen mehr Kapital nehmen als früher.
Ja. Dennoch, aber ihr seid schon immer, seit 20 Jahren haben wir quasi einen garantierten Umwandlungssatz von 4%.
Nein, das ist schon natürlich höher gewesen. Darum haben die drei Sparten, dort, wo wir 4% gebraucht haben, die haben natürlich einen wesentlich höheren Umwandlungssatz gehabt. Wir sind auch noch bei 6,8% und jetzt sind wir noch bei 4%.
Ja, okay. Da ist es tendenziell auch abgegangen, hat einfach noch ein Bonusmodell fortlaufend gegeben.
Genau, eingeführt. Und dann habe ich dir noch gesagt, wir haben das Rentenalter 65+. Wir nennen das dynamische Rentenalter. Und zwar haben wir jetzt als Pensionskasse das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt. Mhm. Und man muss ein Drittel von der zunehmenden Lebenserwartung länger arbeiten. Mein Jahrgang muss 9 Monate länger arbeiten, damit ich gleich viele Renten bekomme, wie einer, der 2019 65 war.
Okay, also quasi die Initiative der Jungfreisinnen ist umgesetzt in der mehr oder weniger.
Ja, also moderater als die Initiative der Jungfreisinnen, die das hier vorgegeben haben.
Also laufend erhöht worden wäre, logischerweise, ja.
Also bei uns wird es auch laufend erhöht, aber eben die Schritte sind jetzt relativ klein, wie du schon angesprochen hast. Also wir werden nichts machen am Umwandlungssatz, wegen dieser leichten Zunahme.
Gut, also eigentlich haben das, was quasi extrapolierte, zunehmende Lebenserwartung ist, wo man quasi dann länger arbeiten muss, hat dann das so abgebrochen, oder ist das eine falsche Interpretation?
Nein, das ist richtig. Und zwar das Ziel ist ja, dass die Rente in Franken gleich hoch bleibt. Mhm. Damit keine Verluste machen, Pensionierungsverluste. Mhm. Und wenn ich weiss, dass die Lebenserwartung stetig zunimmt, muss der Umwandlungssatz sinken. Mhm. Wenn der Umwandlungssatz sinkt, sinkt auch mein Leistungsziel. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich eben bei uns ein paar Monate länger arbeiten, damit ich frankenmässig die gleiche Rente habe. Nichtsdestotrotz, du darfst zwischen 58 und 70 gehen, also wir sind da sehr flexibel. Einfach nach Erreichen vom dynamischen Rentenalter muss der Arbeitgeber auch einverstanden sein, dass du noch bleiben kannst.
Genau, aber der Arbeitgeber bietet da an und sagt eigentlich, okay, wenn jemand länger arbeiten will, dann ist das kein Problem.
Also bis zum dynamischen Rücktrittsalter ist es akzeptiert und nachher ist es Verhandlungssache.
Was die Situation ist natürlich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Überall. Aber das heisst quasi garantiert ist es jetzt auch über 65 aus, also quasi 65+.
Also mich müsste es, wenn ich meinen Job gut mache und sie zufrieden sind mit mir, müssten sie mich behalten bis 65 und 9 Monate. Ja.
Okay. Spannend, ja. Ja, das zeigt ja eigentlich, dass durchaus Bereitschaft ja vorhanden ist, von Arbeitgebern die Leute auch zu behalten. Und über das 65 ist die Lebensjahr quasi aus dem Arbeiten lassen können. Oder? Das ist ja immer auch eine Diskussion, man sagt, okay, aber ein höheres Rentenalter, das geht nicht, weil die Arbeitgeber sind ja dort eher zurückhaltend. Und da ist ja ein Beispiel, dass das da gar nicht der Fall ist.
Ja, es ist bei uns jetzt halt, also wir sind ein Spezialfall als Firma, oder? Das kannst du jetzt nicht auf die ganze Schweiz umwälzen, unser Modell. Wir haben auch sehr viele junge und eher weniger ältere Mitarbeiter. Aber nichtsdestotrotz gibt es, wir haben wenig Pensionierungen pro Jahr, aber es gibt trotzdem Leute, die bis zum dynamischen Rücktrittsalter arbeiten.
Spannend. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, wo man da auch noch uns jeweils gross äußerst, quasi Bezug oder respektive die Einbringung von Freizügigkeitsleistungen in neue Pensionskassen oder auch die Einbringung in eine 1E-Lösung, wo ja der Bund jetzt quasi zwingende, quasi Pensionskasse dazu verpflichtet, das zu prüfen. Du hast ja dich klar positioniert. Wie gehst du mit einerseits mit der PwC um und was ist dort deine Meinung dazu?
Ja gut, jetzt müssen wir sehen, das ist ja mal...
stimmt, ja.
Es ist ja noch nicht fix. Das geht ja dann noch in... Das muss noch der ganze parlamentarische Prozess überstehen. So wie es jetzt ist. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es... eine Bevormundung vom Bürger. Mhm. Was schwierig ist, in einem Umfeld, wo du in einem Zwangssparkorsett bist und nicht kannst wählen, wo du da sparen musst, sondern es ist abhängig von deinem Arbeitgeber. Und wenn ich wenigstens noch, also wenn ich mich darum kümmere und merke, okay, das ist jetzt nicht die beste Pensionskasse bei dem neuen Arbeitgeber, ich möchte nicht mein gesamtes Kapital dort einbringen und ich bin mir auch diesen Risiken bewusst, wenn ich da damit eingehe, oder diesen Chancen, dass ich das weiterhin sollte dürfen. Mhm. Als Arbeitnehmer, ja.
Genau, das Gleiche ist ja bei einer 1E-Lösung, dass man quasi nicht, wenn man das Geld in ein, also wenn man jetzt Kasse hat, man hat wie viel Geld rein, kann man nicht entscheiden, wie viel Geld dass man da ins 1E transferieren kann. Es entscheidet eigentlich die jetzige Pensionskasse.
Ob sie es macht oder nicht.
Ob es macht oder nicht, genau, ob überhaupt und wie viel allenfalls da zulässt.
Also die ganze, der Beschreib, wie man das müsste berechnen, da geht jeder auf und sagt, wir machen es besser nicht, weil wir handeln uns nur Probleme.
Das stimmt, also du meinst jetzt vor allem Pensionskasse, sagt er.
Ja.
Darf alles, weil dann haben wir das Kapital und dann gehen kein Risiko ein.
Genau. Wir überweisen einfach alles der Basiskasse quasi. Und wenn die Basiskasse sagt, wir wollen nicht alles, dann muss sie nachher selber schauen. Oder man überweist vorher einen Teil auf ein Freizügigkeitskonto und dann muss der Versicherte mit dem
Freizügigkeitskonto
dieser Stiftung schauen, ob die bereit ist, einen Teil in eine ICE-Lösung zu überführen. Aber meiner Meinung nach wäre es möglich gewesen, dass wir wie beim grösstmöglichen Säule 3a Guthaben irgendeine Tabelle gemacht hat, wo man sich hätte können orientieren als Pensionskasse, was kann man allenfalls an eine ICE-Stiftung überführen und was nicht.
Genau, das wäre eigentlich relativ simpel, weil man die Einkaufssummen etc. Das existiert ja schon.
Ja, und wenn ich in einer Basiskasse bin, die sicher Lohnteil abdeckt, bis zu SIFO, Obergrenze 138 im Moment, und ich dort voll eingekauft bin, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass irgendwo noch irgendetwas, wo mal geschützt war und nachher allenfalls nicht mehr geschützt ist vom Sicherheitsfonds, in eine ICE-Lösung geht. Das ist ja das Ziel, was sie verfolgen. Dass alles, was anderthalbfach über dem Obligatorium ist, wo geschützt ist und durch den Sicherheitsfonds, auch geschützt bleibt.
Mhm. Genau.
Und wenn man in einer 1E-Lösung ist, treibt man ja Verluste selber.
Genau. Und macht auf der Frage Buchhaltung. Also die 1E-Lösung sind ja häufig vor allem dort, wo man einen Geschäftsbericht machen muss nach IFRS oder nach USG IV, was einfach die Risiken draussen anwendet und dann noch nicht nur bei der Vollversicherung bleiben wollen. Obwohl, das weicht sich auch auf. Ich sehe durchaus einige Unternehmen, die börsenkotiert sind und zwar auch die Filiale in der Schweiz durchaus offen ist, dass die auch in eine normale Pensionskasse können und nicht in eine Vollversicherung müssen. Aber das sind mehr oder weniger, das Gefühl, relativ stark wird das gepusht durch die Rechnungslegungsstandard.
Ja, das ist wirklich schade. Das passt nicht ins Schweizer Vorsorgesystem. Liegt halt auch wieder daran, dass wir in der Schweiz, wir haben überall Garantien. Wir haben einen garantierten Umwandlungssatz, wir haben einen garantierten Mindestzins und so weiter. Und ich sage immer, jede Garantie kostet.
Ja, das sehen wir bei der Vorsicherung extrem, oder? Wenn man sieht, eigentlich, wenn man so anschaut, wenn man sagt, okay, man ist dafür sicher, aber die erste Sanierungsmassnahme ist ja quasi die tiefe Verzinsung vom Überobligatorium. Wenn man anschaut, wie historisch in den letzten 10 Jahren, wie viel Mal das der Fall war, sind die Vorsicherungen eigentlich laufend am Sanieren gewesen, obwohl sie eigentlich eine Garantie geben auf die Leistungen, was doch eigentlich dem ein bisschen widerspricht.
Ja, wenn du im Obligatorium musst einen Umwandlungssatz von 6,8 garantieren und du
70% in
Obligationen. Die meisten Vollversicherungen haben ja Splitmodell.
Ja.
Die müssen also auf dem Obligatorium die 6,8 geben. Mhm. Wir haben ja einen hüllenden Umwandlungssatz, darum ist er bei 4% und nicht bei 6,8.
Genau. Gut, ja. Kommen wir zum Thema Verzinsung. Wie legt eigentlich PwC Pensionskasse die Verzinsung fest?
Wir machen immer im Januar eine Stiftungsratssitzung, wo wir einen professorischen Abschluss präsentieren.
Mhm.
Dann wissen wir genau, wie viel haben wir auch verdient und wo werden wir ungefähr landen mit dem Deckungsgrad. Also das weicht immer ein bisschen ab, wenn man dann die finalen Zahlen hat. Aber vielleicht sind das 1-2 Deckungsgradprozent, aber mhm, nicht wahnsinnig. Und dann gibt es eine Diskussion innerhalb vom Stiftungsrat,
mhm,
Arbeitnehmer, Arbeitgebervertreter, und man findet sich eigentlich immer, also
klar, ja, Mumm,
ja. Ja, gut, es gibt gemäss Organisationsreglement gibt es noch die Variante mit einem neutralen Dritten, wo dann könnte ich verhandeln, aber das haben wir noch nie gebraucht. Also.
Und die müssen natürlich auch berücksichtigen, was natürlich dran zusätzlich bekommen.
Das ist aber total separat. Ja, okay. Wir haben dort wirklich eine Spartenrechnung, die wir führen für die Rentner, wo wir sehen, eben die eine, die letzte Sparte braucht noch 1,5%,
mhm,
der technische Zins.
Mhm.
Und dann schauen wir immer, wie viel haben wir verdient mit denen.
Mhm.
Und das gibt dann ein Ergebnis. Das war jetzt eben immer sehr positiv gewesen. Mhm. Darum sind wir auf 44% Bonus.
Mhm.
Und das zahlen wir dann für 3 Jahre aus.
Ja, okay.
Und nach 3 Jahren schauen wir wieder.
Wie ist das entwickelt? Ja, okay.
Es ist ja nach Rechnungslegung eben so, dass der Bonus ist nicht bei uns in den Büchern zurückgestellt. Er ist bei uns in der Spartenrechnung zurückgestellt. Aber garantiert
ist er nicht, ja.
Du musst laut dieser Weisung von der Pensionskassenexperten musst du immer nur den garantierte plus den Bonus zurückstellen. Mhm. Also wir eigentlich 112%.
Mhm.
Und alles, was, wenn wir unter diesen 12% sind, können wir nicht weniger bilanzieren. Aber wenn wir drüber sind, müssen wir auch nicht mehr Deckungskapital zurückstellen für die Rentner.
Ja, das ist schon ein Bonus und kein Recht drauf, oder?
Genau, aber trotzdem musst du den Standard Bonus, den du eigentlich gerne würdest geben, musst du bilanzieren.
Ja. Okay, verstehe ich. Gut, aber das trennen wir quasi, bevor wir den Entscheid bekommen, dann sagen wir, okay, wir haben jetzt theoretisch einen Deckungsgrad von, sagen wir, ich weiß nicht, wie hoch das ist, also 121% im Moment. Jetzt können wir irgendwie verzinsen. Wie viel Verzins gibt es, dann ist das so die Vorgehensweise. Oder ist es ein bisschen abgekürzt?
Nein, das ist eine Diskussion. Also man schaut dann natürlich nach, wie viel hat das Rentendeckungskapital zu- oder abgenommen, tut die Gründe hinterfragen, warum hat es zu, warum hat es abgenommen. Dann schaut man auch die Schadenfälle an. Auch da, wir haben auch festgestellt, dass die IV-Fälle zugenommen haben.
Mhm.
Nichtsdestotrotz hat es in den letzten Jahren immer gelangt, dass wir unsere Risikofälle haben können decken, bis auf ein Jahr. Und zwar genau das. Also nicht, das war im 24.
Mhm.
Genau in diesem Jahr haben wir beschlossen, dass wir temporär die Risikobeiträge reduzieren.
Okay.
Bad luck.
Genau, ja. Aber wobei der Trend ist ja schon auch bei anderen Kassen, glaube ich, zu folgen, oder mit Rückversicherungen, dass es zunehmend die Invalidisierung gibt.
Leider, ja.
Ja, vor allem bei jüngeren Mitarbeitern. Früher hat man auf die klassischen Leute vom Bau gehabt, zuerst, arbeitsunfähig geworden sind, und jetzt sind das sehr häufig halt auch sehr junge Leute, die psychische Schwierigkeiten haben im Arbeitsmarkt und dann zu Leistungen, die IV und Pensionskasse kommen. Ja.
Mhm.
Und das klingt in dem Fall auch relativ stark, oder ist das, ich sehe auch, dass der Trend früher wahrscheinlich viel gehabt und jetzt ist er oben runtergekommen und dreht jetzt wieder, oder ist es schon wirklich schon signifikant, dass er jetzt mit dem Risikobeitrag dann auch bald wieder erhöht?
Nein, also das denke ich nicht. Das Ergebnis 25 haben wir jetzt noch nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir haben wenig Schadenfälle gehabt, die Jury, das Jahr. Aber mir macht generell den Trend Sorgen, dass so viele junge Menschen in den ganzen IV-Prozess hineinkommen. Und was wir wirklich auch sehen, ist schon halt, dass die kurzfristigen Absenzen massiv zugenommen haben. Also, dass du 30, über 30, 60, 90, über 90 Tage nicht...
Kurzweg.
Ja, genau.
Ja. Das sieht, glaube ich, allgemein, fast wirklich branchenübergreifend, sehr spannend. Also, sind ihr autonom oder sind ihr teilautonom?
Wir sind autonom.
Komplett das selber. Dann können wir dann umso mehr spüren, dass natürlich ein paar Fälle, ich weiß nicht, wie viel gross ist für Mieter oder für Aktive und Rentnerinnen PwC?
Die finalen Zahlen habe ich noch nicht, aber sagen wir 3'600 Aktive und 360 Rentner. Also das ist eine recht gute Freischung.
Ja, sehr gute Strukturen, also quasi 10 zu 1.
Ja.
Also müsste, ja. Genau, von dem her sehr, sehr risikofähig.
Ja.
Genau, wie machen die denn die Anlagen? Sind ihr hauptsächlich in Aktien investiert, hauptsächlich Immobilien, Obligationen? Wie ist da die Aufteilung ungefähr?
Sehr einfach, traditionell. Wir haben Aktien, wir haben Obligationen, Immobilien und ein bisschen Hypotheken. Und sonst haben wir nichts. Wir haben keine fancy Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity.
Das ist alles, was sehr kosteneffizient ist. Rudolf Stramm hat seine Freude, wenn man das hört, dass man keine alternative Anlage hat. Quasi.
Aber das ist der falsche Ansatz.
Natürlich.
Er sollte nicht Freude haben, wenn man keine alternative Anlage hat, sondern er sollte Freude haben, wenn man keine alternative Anlage hat, die den Mehrwert nicht bringt.
Richtig.
Wenn ich eine alternative Anlage habe und die kostet mich 5%, aber die macht jedes Jahr 15%, ist mir das egal.
Absolut. Absolut. Nein, er sollte wirklich Freude haben, wenn über das gute Resultat, das BVB insgesamt eigentlich bringt. Oder? Und das ist ja nicht so, dass die mit tieferen Kosten wirklich eine bessere Performance haben, sondern es ist schon so, dass auch gewisse so von diesen fancy Produkten, die du geredet hast, durchaus Rendite bringt. Und ich denke gerade auch, also das Gefühl habe ich, Infrastruktur ist ja schon etwas, wo tendenziell noch mehr kommen wird, weil man auch mehr aus Obligationen rausgehen will. Oder? Weil man,
macht auch Sinn.
Wenn man nur noch 1% Zinsung bekommt und man kommt auf Infrastruktur, wo man ein Monopol hat, quasi 3-4% über, ist das Risiko schon auch überschaubar. Also habe ich das Gefühl.
Der Challenge ist da sicher, dass wir halt in der Schweiz ein kleiner Markt sind für die ganze, für alle Pensionskassen.
Mhm.
Und wenn du ins Ausland gehst, hast du halt wieder ganz andere Risiken.
Absolut.
Wie wir jetzt sehen, was alles auf dieser Welt passiert.
Ja, klar.
Wer weiss, plötzlich kommt irgendein Staat auf die Idee und findet, ja, jetzt brauchen wir das Geld selber und enteignet es dann quasi den Eigentümer einfach so über Nacht. Das sind Risiken, wo man sich bewusst sein muss, wenn man im Ausland investiert.
Das ist so, ja. Ja, und man muss ja sagen, ich habe 22 Jahre geschaut, ist natürlich die Schweiz sehr gut gelaufen. Also die Schweizer Franken hat relativ stark aufgewertet. Und wir haben eigentlich die Pensionskasse von Homebase quasi gehabt, haben sie wesentlich besser oder erfolgreicher angelegt. Das wird man dann gesehen, als die, die wirklich global investiert waren. Also
oder genau, wo ihre Fremdwährungen abgesichert hat, was der Herr Lampard kürzlich gefunden hat. Das sollte man eigentlich nicht machen. Das stärkt ja den Franken nur noch zunehmend, wenn wir unsere Fremdwährungspositionen absichern.
Ja, genau. Weißt du, speziell, dass er ursprünglich als ursprüngliche Gewerkschaft ja gefunden, dass er die Ansicht hat, vor allem, weil ja die Sicherung der Renten eigentlich ja eigentlich das oberste Anliegen ist von der Pensionskasse.
Ja, und wie zahlen wir die? Die zahlen wir gleich mit Schweizer Franken.
Genau, selbst wenn sie im Ausland sind. Die haben alle den Vorteil vom Stärken der Schweizer Franken. Genau. Dann noch eine Abschlussfrage, so quasi. Wenn du mal pensioniert bist, wirst du Kapital nehmen oder Rente?
So ganz abschließend weiss ich es noch nicht, aber in der Tendenz ist klar, dass ich sicher einen Teil als Kapital nehmen werde.
Ja.
Das liegt aber auch, dass ich habe kein Kind, ich bin nicht verheiratet, ich habe einen Lebenspartner, der aber auch 100% arbeitet. Also wir sind da nicht auf die Anwaltschaften angewiesen, wo man auch noch muss finanzieren. Das ist natürlich auch nicht so ein solidarischer Gedanke von mir, aber ja.
Ich glaube, das macht dann jeder für sich selber mit seinen Nächsten aus, oder? Wie man es dann entscheidet. Und auch Ich glaube, du hast sicher eine Kompetenz, um das gerne noch einmal langfristig zu bewirtschaften, dass nicht plötzlich.
Ja, das hoffe ich. Ja, es gibt ja auch viele Pensionskassen, die jetzt dem entgegenwirken, dass ja. man seine Anwartschaften wählen kann.
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Wobei es eben natürlich eigentlich der Solidarität ein bisschen entgegenspricht.
Genau, aber eben damit, und ich finde, jede Flexibilisierung und jede Möglichkeit gut, die man einem Versicherten gibt, dass er sich bewusst ist, was er wählt, was er zahlt und was er dafür bekommt. Lebenslängliche Garantie, wo er minimalste Anwartschaften muss finanzieren muss, BVG-Rente muss man halt finanzieren.
Mhm.
Oder er sagt, ich will meine Liebste zu 100% absichern, das kostet dann halt etwas für den Umwandlungssatz.
Mhm.
Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich alle Menschen können damit umgehen können, ihr Geld anzulegen.
Mhm.
Und zwar über 20, 30 Jahre und auch Krisen können durchstehen.
Mhm.
Und sich dann auch mal bewusst sein, ich bin jetzt 85 und ich habe jetzt fast kein Geld mehr. Was macht das mit einem?
Ja, richtig. Oder auch, wenn man das Gefühl hat, es geht dann wieder ruhig. Und man ist mit einem Markt wie Japan, oder, wo dann wirklich mal 10 Jahre ineinander mehr oder weniger aufwärts geht, dann denkt man auch, okay, wie geht das jetzt weiter? Oder irgendwann,
es geht dann nicht mehr auf.
Irgendwann kommt man ja quasi Panik über. Wenn man sobald man sieht, dass dann irgendwann noch mehr Gesundheit noch gut ist, aber das Geld, der gewohnte Lebensumstand nicht mehr ermöglicht, wird es dann schon schwieriger.
Ja, und ich glaube, von Ergänzungsleistungen wird man nicht unbedingt müssen leben.
Nein, ich glaube, jeder, der sich seriös mit dem Thema auseinandergesetzt hat und einmal geplant hat und unseren Podcast hört oder auch deine Beiträge liest, der denkt da schon langfristig. Und das ist sicher das Ziel nicht, dass man von Ergänzungsleistungen leben will. Ja. Gut, okay, dann herzlichen Dank dir, Mia, für die Zeit und für deine Bereitschaft im Podcast und für die Transparenz, die du schaffst im Bereich von beruflicher Vorsorge.
Ja, danke für die Einladung.
Und
für deine Arbeit, die du machst, die auch zur Transparenz von der zweiten Säule zuträgt,
genau.
Was wichtig ist.
Genau, und wenn du noch jetzt denkst, eure Pensionskasse ist vielleicht nicht die allerbeste, könnt ihr natürlich immer überprüfen auf pensionskasse.com und sehen natürlich jetzt dann gerade mit den neuesten Zahlen von 25, die dort ungefähr stehen und könnt ihr wie bei Digitec verschiedene Produkte vergleichen und dann seht ihr, je nachdem, welche Pensionskasse ihr seid, wie andere da stehen. Besten Dank.
Das war der Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Für alle, die mehr aus ihrer Vorsorge machen möchten. Vergiss nicht, auf pensionskasse.com findest du über 130 Pensionskassen im Vergleich und sparst bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter. Mehr Rente, weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Bis zum nächsten Mal mit dem Host Florian Bodemann.